Ich habe noch nie einen Podcast vor jemandem aufgenommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich eine neue Folge Zirkus Hotline. Heute ruft euch eure Lieblings-Zirkusartistin aus Taunusstein an. Und Taunusstein, ich glaube auch, wenn man aus Deutschland kommt, wüsste ich jetzt gar nicht, wo das liegt. Aber es liegt irgendwo in the middle of nowhere und gibt es einen sehr großen Rhönradverein. Und hier ist gerade das Bundeskadertraining für Rhönrad und Zierrad von dem deutschen Nationalteam. Ich bin zwar für Spanien, aber ich darf trotzdem hier sein, was eine sehr, sehr schöne Sache ist und eine sehr große Ehre ist für mich. Und diese Folge, Zirkus Hotline, ist ein bisschen eine andere Folge. Eigentlich könnte es schon fast eine Spezialfolge sein, denke ich mir gerade. Vielleicht müssten wir jetzt eine Spezialfolge machen, denn ich habe eine Gästin, die sitzt gerade neben mir. Ich habe ihr gerade auch gesagt, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast so starte und aufnehme vor jemandem, was ich eigentlich sonst nie mache. Sonst ist es immer so, ich bin irgendwo so, ich muss noch Podcast aufnehmen und dann gehe ich irgendwo in so eine Ecke irgendwie rein und verstecke mich im Kleiderschrank und ich finde es auch ganz schlimm, wenn jemand zuhört, aber das geht jetzt einigermaßen. Und ja, wir haben eine ganz tolle Folge aufgenommen, mit der zusammen mit der lieben Carina. Das heißt, wir machen jetzt einfach ganz spontan eine Spezialfolge und dann gibt es wieder nächste Woche eine ganz normale Folge Zirkus Hotline. Hast du ihn schon mal gehört, den Podcast?
Ich habe den Podcast schon mal gehört.
Oh, wie geil. Also ich sitze hier mit der lieben Carina und die darf sich gleich selber ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen. Sehr selten, dass ich einen Gast habe, aber ich glaube, Carina, die hat viel zu erzählen. Und wir sind hier gerade zusammen, weil wir machen ein Trainingswochenende. Das ist das deutsche Kader-Trainingswochenende für Rhönrad und Zierrad. Und ich starte zwar nicht für Deutschland, aber ich bin auch mit dabei. Und die Carina, die gehört zu dem Rhönrad-Team. Die macht ja keinen Zier, sondern die macht Rhönrad, aber die tritt auch auf. Und weil viele Leute von euch immer ein bisschen so fragen, hey, wie kann man denn mal irgendwann eine eigene Show spielen und ich wäre auch gern mehr Zirkusartistin. Gibt es ganz verschiedene Wege, da hinzukommen und Carina hat einen ganz anderen Weg gewählt und da werden wir jetzt mal ein bisschen eintauchen. Möchtest du dich mal einmal ganz kurz vorstellen?
Hallo.
Du machst es gut.
Okay, ich kann mich aber mal ganz kurz vorstellen. Also das ist auch mein erster Podcast, deswegen ich hoffe, ihr seid nett zu mir. Ich gebe mein Bestes. Ich bin Carina, ich bin 26 und komme aus der Nähe von München. Und ich habe über einen Leistungssport den Zirkus im Endeffekt für mich entdeckt. Also ich habe als Kind schon angefangen mit Leistungsturnen, war da auch eigentlich relativ engagiert und erfolgreich und hatte dann aber ungefähr mit 10, also schon relativ früh, eine Verletzung am Rücken, wo es auch wirklich so war, dass man gesagt hat oder dass die Ärzte gesagt haben, damit geht es nicht weiter. Ich wollte damals auf Sportinternat nach Chemnitz, habe da auch schon vorgeturnt und dann ist so mein kleiner Mädchen-Olympia-Turntraum so ein bisschen geplatzt. Und was aber super cool war, war, dass damals meine Eltern mich total unterstützt haben und ich habe dann gewechselt zum Rhönradturnen und habe so eine richtig neue Liebe für Rhönrad so gefunden. Das war eigentlich voll schön. Und dann habe ich die ganze Zeit immer Rhönrad gemacht und auch Rhönrad auf Leistungsniveau und die ganzen Jahre über immer Wettkämpfe geturnt. Und das war richtig toll, auch so die Liebe zum Turnen dann immer so weiter mitzunehmen irgendwie. Und dann als Kind wollte ich schon auch immer irgendwie auftreten. Ich war so, in der Schule bin ich aufgetreten, ich bin dann irgendwann auch mit dem Rhönrad vielleicht aufgetreten bei so Gala-Veranstaltungen, wenn so eine Sportlerehrung war oder solche Sachen und hatte schon immer eine Affinität auch fürs Auftreten, aber es war nie so, jetzt zum Beispiel die Lea, das wisst ihr ja alle, ihr hört ja alle Leas Podcast, die Lea wollte ja schon immer Zirkusartistin werden und es war wirklich so ein Berufswunsch, es war bei mir zum Beispiel gar nicht so, also ich wusste schon, ich mag die Bühne, aber es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass das mein Beruf sein könnte oder dass das überhaupt als Beruf so in Frage kommt. Und dann hat sich das aber irgendwie so ergeben und irgendwann habe ich dann auch so gedacht, ach Mensch, jetzt habe ich ja schon so viel gelernt über den Leistungssport, jetzt kann ich ja auch das auf der Bühne zeigen. Und dann bin ich immer mehr aufgetreten, es ist immer mehr geworden, auch für die letzten Jahre ist es immer mehr geworden. Aber ja, es war so eine ganz anderen Weg in den Zirkus als bei der Lea, auch ohne Zirkusschule, sondern auch viel selber beigebracht und viel Trial and Error und man ist ja auch so gar nicht aus der Szene, man muss sich da ganz anders, glaube ich, zurechtfinden oder ganz anders reinfinden und ich habe das dann immer während dem Studium auch noch weitergemacht und jetzt, wo ich fertig studiert habe, eine Zeit lang auch Vollzeit. Also jetzt auch Vollzeitartistik. Ja, genau, aber so, das ist zu mir, genau, und jetzt habe ich, ja, nee, ja, genau. Ja, jetzt gebe ich mal wieder weiter an die Lea.
Wir sitzen hier gerade in meinem Bett. Wir haben uns nämlich eine Ferienwohnung gemietet, weil eigentlich die ganzen anderen Turnerinnen, die schlafen alle in der Halle. Und ja. Wir haben gesagt, wir sind dafür zu alt, wir wollen nicht mehr in der Halle schlafen und wir haben jetzt hier ein ganz süßes Airbnb.
Ist schön hier, ne?
Ist total schön. Ich war auch Feuer und Flamme für den Plan, dass wir ins Airbnb gehen. Also ich habe schon so oft auf dem Turnhallenboden geschlafen. Ich bin mir nicht zu fein dafür, aber es ist auch wirklich ganz toll, wenn man weiß, man muss am nächsten Tag früh raus und trainieren, wenn man richtig geschlafen hat. Deswegen, ja. Und wir sind halt auch ein bisschen schon die Grannies von der Sportart. Also jetzt zum Beispiel bei uns im Rhönrad-Team. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen jünger noch als im Syrah-Team. Allgemein, so die, ich würde sagen, der Peak von jemandem, der Rhönrad turnt, ist meistens so Anfang, Mitte 20. Und dann gibt es manche, die turnen auch noch deutlich länger, vielleicht so bis 30, Mitte 30, Ende 30. Aber ja, die allermeisten hören eigentlich auf mit Wettkampfsport so Mitte 20, Mitte, Ende 20. Ja, ich bin jetzt 26, ich bin auch mit die Älteste im Kader. Oder es gibt noch ein Mädchen, die ist noch älter. Aber ja, die allermeisten sind eher so in Richtung Anfang 20 vom Frauenteam und im Jugendteam natürlich unter 18.
Klar, ja, und im Syrah ist es ziemlich gemischt. Also die Jüngsten sind halt so, ja, so gerade 20 und die Ältesten so Ende 30. Da bin ich so mit Mitte 30 so in der Mitte. Aber ich bin auch eher älter, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, beim Syrah ist es auch so, weil die Sportart noch so jung ist, dass man immer noch Sachen so weit entwickeln kann. Also es ist einfach, die Entwicklung von der Disziplin ist noch nicht so weit. Ich glaube, wenn in so 10, 20 Jahren, wenn es dann doch noch mehr um dieses Körperliche geht, dann ist es vielleicht nochmal anders verschoben. Aber jetzt ist es gerade schon so, wenn man mehr Erfahrung hat, hat man einfach, kann man auch mehr. Also es ist immer noch irgendwie so.
Das ist aber echt ganz cool. Ich glaube, beim Rhönrad ist so ein bisschen der limitierende, oder das ist jetzt vielleicht eine persönliche Meinung, aber für mich ist zum Beispiel der limitierende Faktor ist Sprung. Mhm. Also weil wir haben beim Rhönrad ja drei Disziplinen. Ich weiß nicht, wie gut vielleicht die Syrah-Zuschauer Rhönrad auch kennen oder nicht. Aber beim Rhönrad, wir haben Geradeturn. Das ist so auf zwei Reifen einfach hin und her. Hat man vielleicht schon mal gesehen, auch so bei Schlag den Raab. Oder also es gibt so ein paar Formate, wo das manchmal gezeigt wurde, wo die Leute immer sagen, oh, ich habe das da und da gesehen. Schlag den Raab ist ganz beliebt, ja.
Wer war bei Schlag den Raab?
Ja. Stefan Raab hat es gemacht.
Wirklich?
Ja.
Aber hat es irgendjemand dann beigebracht oder muss es alleine machen?
Ich weiß es gar nicht mehr so. Das heißt Raab in Gefahr. Das findet man, glaube ich, noch auf YouTube. Wenn man eingibt Raab in Gefahr, dann findet man das Video, wo Stefan Raab Rhönrad macht. Und das haben ganz oft sagen noch Leute zu mir, ah, das habe ich mal bei Stefan Raab gesehen.
Wie krass.
Ja, aber genau, es ist auf jeden Fall so hin und her und wir machen da unsere Skills. Und dann gibt es noch Spiraleturnen. Das ist am ähnlichsten zu Syrah. Also, dass man so wie eine Münze auf einem Reifen im Endeffekt trellert. Und dann gibt es halt noch Sprung. Und Sprung ist die Disziplin, die am allerähnlichsten ist zum Kunstturnen. Also kann man sich so vorstellen, wir schieben das Rad an, das rollt dann erstmal alleine weg und dann rennt man hinterher und muss möglichst elegant da oben drauf springen. Es hat dann so ein bisschen was von einem Schweizer Handstand auf das Rad drauf, sodass die Füße am Ende oben sind. Und dann machen die meisten halt eine Salto-Bewegung runter auf eine Matte und das ist halt schon sehr belastend auf jeden Fall, weil das Rad, man versucht dann auch ein möglichst großes zu nehmen, damit man eben eine hohe Flugphase irgendwie hat oder damit man mehr Zeit hat in der Luft. Also ich nehme zum Beispiel ein 2,30 Meter und dann steht man oben drauf und dann macht man halt seinen Salto mit Schraube und muss halt unten auf der Matte landen. Deswegen, das würde ich sagen, ist so das, was die meisten davon abhält, das vielleicht noch mit Ende 30 zu machen oder so, weil du schon noch zum einen halt diese Sprung- und Schnellkraft und so, aber auch das so von dem Lande-Impact und allgemein den Impact, das auch zu trainieren. Ja, also ich persönlich bin gar nicht so ein großer, ist aber eine sehr persönliche Meinung, ich bin nicht so ein großer Fan von Sprung. Ich finde, das hat nicht so viel zu tun mit der eigentlichen technischen, anspruchsvollen Komponente von Rhönrad. Mhm. Ja, aber es ist auch, gibt auch unterschiedliche Meinungen. Also manche Leute mögen auch Sprung, meinst du, es ist jetzt nicht so. Aber ich glaube, wenn es Sprung nicht gäbe, dann würde ich es auch noch länger auf Wettkampfsport machen. Also jetzt dieses Jahr ist zum Beispiel wahrscheinlich meine letzte Saison. Kann ich ja vielleicht mal so anteasern. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute so sagen, oh, ich höre jetzt bald auf und dann machen sie so einen theatralischen Abschied und dann starten sie doch nochmal oder so. Deswegen so einen theatralischen Abschied wird es von mir nicht geben. Irgendwann wird einfach heimlich der letzte Wettkampf gewesen sein. Aber
Aber vielleicht, machst du es.
Vielleicht ist es diese Saison, vielleicht auch nicht. Deswegen okay. Mal schauen. Aber wenn ich es nicht mehr mache, wisst ihr alle, es liegt daran, dass ich nicht mehr springen will.
Das Schöne ist ja, also was wir noch nicht gesagt haben, die Carina, die ist siebenfache Weltmeisterin im Rhönrad. Also wir haben jetzt nicht hier irgendjemanden, der ein bisschen Rhönrad macht, sondern halt schon so auf Weltniveau. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich meine, letztes Jahr, vor 2 Jahren, habe ich dich gefragt, ob du in 2 Jahren nochmal mitmachst. Und dann hattest du mir die gleiche Antwort gegeben. Und dann warst du, ja, wahrscheinlich ist das das letzte Mal. Ja. Und jetzt machst du doch noch einmal. Aber was ja auch sehr schön ist, du kannst ja auch, wenn du keinen Sprung mehr machst, kannst du immer noch Rhönrad als Show machen.
Ja.
Und da wäre jetzt meine Frage, kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten, also deine erste Rhönrad-Show, wo du Geld für gekriegt hast? Also wo du gesagt hast, das war jetzt mein erster Job?
Ja, ich kann mich noch erinnern. Also ich glaube, so die ersten Rhönrad-Shows allgemein, die ich gemacht habe, waren zum einen so im Rahmen von der Schule. Wir hatten da ein super cooles Event, das heißt Kammarena. Und da, es war so eine einmal im Jahr so eine Veranstaltung, wo Klassen was aufführen, aber wo man auch selber so was vorführen kann. Und es war so ein bisschen ein Sport-Event, aber ja, es war sehr cool aufgemacht irgendwie auch. Und da haben wir auch mit unserer, wir hatten in der Schule auch eine Akrobatik-AG und so. Und da sind wir auf jeden Fall aufgetreten mit Rhönrad. Und dann, ich glaube, der erste hat da, es war aber einfach, das war ohne Geld. Aber dann hatte ich irgendwann mal einen Auftritt, ich glaube, für eine Sportlerehrung, wo ich auch selber geehrt wurde, wo ich auch gefragt wurde, ob ich nicht halt mit dem Rhönrad auch irgendwie was vormachen kann. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 14 oder sowas in die Richtung. Und dann habe ich da was gemacht. Ich glaube, sogar zusammen mit meiner Schwester. Also da gab es so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. In einem Jahr habe ich es, glaube ich, alleine gemacht. Einmal zusammen mit meiner Schwester, die macht auch Rhönrad. Und dann, also ich wusste auch nicht, dass ich dafür Geld bekomme. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und dann bin ich aufgetreten und nach der Sportlerehrung irgendwann, da gab es hinterher noch Essen. Und dann ist einer von den Veranstaltern zu mir hingekommen, hat mir so einen Umschlag gegeben. Und ich wusste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich war so, was ist das denn für ein Umschlag? Und also ich war total verwirrt eigentlich davon. Und dann habe ich reingeguckt und da waren 50 Euro drin. Und ich habe mich so gefreut. Ich war wirklich so, wow, ich habe einfach jetzt 50 Euro bekommen dafür, dass ich da aufgetreten bin. Das war so viel Geld halt auch irgendwie. Ich hatte ja damals jetzt auch kein Einkommen irgendwie. Also halt klar Taschengeld, aber jetzt, ja. Ja, aber es war schon echt ein krasses Gefühl irgendwie. Aber auch da hatte ich jetzt noch nicht, dass ich dachte, oh, man kann ja Shows machen und davon leben oder so. Also es hat irgendwie, das war so verrückt, dass man dafür Geld bekommen hat und ich wusste das gar nicht. Und ja, aber auch irgendwie noch besonderer, wie sich das dann so entwickelt hat über die Jahre.
Und also wann war dann der Moment, wo du gemerkt hast oder wo du gewusst hast, man könnte das auch als Job machen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise, oder muss ich jetzt mal kurz nachdenken? Ich glaube, das hat sich so nach Corona vielleicht ein bisschen entwickelt. Mhm. Weil, also vor Corona, also ich habe, muss man vielleicht dazu sagen, ich habe ungefähr 2018 mein Abitur gemacht und dann so 2000, dann habe ich erst kurz Biologie studiert und dann habe ich 2019 Medizinstudium angefangen. Und das war noch so zum Glück vor Corona, also der Studienstart war auch noch vor Corona. Und da habe ich zu der Zeit schon hin und wieder mal Auftritte gemacht, aber es war noch sehr unprofessionell oder ich hatte auch noch nicht so gutes Promomaterial und es war eigentlich, muss ich sagen, krass, dass mich überhaupt jemand gebucht hat, aber irgendwie hat es schon funktioniert, aber das war noch so komplett nebenbei und dann war ja Corona und es war auch viel online und keine Ahnung und da ist ja auch die ganze Künstlerszene total eingebrochen in der Zeit, man durfte ja keine Live-Events veranstalten, es gab keine großen Sachen, aber ich hatte in der Zeit auch Zeit, mich so ein bisschen neu zu finden und es gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich eigentlich mit Rhönrad komplett aufhören wollte, also wo ich so meine sportlichen Ziele erreicht habe, das war auch so nach 2018 bei der WM und dann war irgendwie so eine Phase, wo ich war so, ja gut, es passt jetzt, ich bin jetzt fertig damit, ich hatte da gar nicht so diesen Bezug und hatte aber Bock auf Zirkus und ich habe dann damals tatsächlich andere Sachen gemacht, also so in der Zeit vor Corona, wo ich so manchmal aufgetreten bin, war es gar nicht so oft mit Rhönrad, sondern ich habe zum Beispiel Handstandartistik gemacht und Luftartistik und Partnerakrobatik und habe da sehr viel andere Zirkusdisziplinen gemacht und habe irgendwie voll Spaß daran gehabt und habe dann auch so mehr von dieser Zirkuswelt ein bisschen kennengelernt und dann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich dachte so, ich möchte eigentlich mehr. Also ich möchte größere Auftritte machen. Ich möchte irgendwie, ich sag mal, besser sein im Zirkus oder in dieser Zirkuswelt. Und das, was ich damals gemacht habe, das habe ich jetzt nicht schlecht gemacht oder so, aber es ist natürlich schon nochmal vom Niveau ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie 1-2 Jahre Handstand geübt hat oder ob jemand wirklich professioneller Handstandartist ist. Und das ist einfach vom Level, da ist nochmal ein großer Unterschied. Und dann ist es mir so gekommen, so wie so ein Geistesblitz. Dann dachte ich so, es gibt ja eigentlich auch eine Disziplin, die ich richtig gut kann, die ich jetzt einfach länger nicht gemacht habe und die es ja auch im Zirkus gibt. Und dann nach dieser Pause, es war vielleicht wirklich so fast 2 Jahre oder so, wo ich eigentlich gar kein Rhönrad gemacht habe. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann fange ich jetzt wieder an mit Rhönrad, aber mehr wie mit Zirkus. Also so auch mit einem ganz anderen Fokus, mit einem ganz anderen Mindset, auch viel so, ich würde sagen, ich war auch viel mehr so gentle zu mir selber und war viel mehr auf diese Kreativität aus. Und das war richtig cool eigentlich. Also ich habe das nochmal so, doch ich würde sagen, ich habe das Gerät nochmal ganz neu entdeckt eigentlich auch. So ganz fernab von irgendwelchen Punktzahlen oder was ist jetzt gut für eine Punktzahlkür, sondern einfach wirklich nur, was sieht cool aus, was könnte ein schöner Übergang sein, und darüber habe ich dann so den Weg, sag ich mal, zurück zum Rhönrad gefunden und im Endeffekt auch zurück zum Sport. Also ich habe dann auch wieder, bin dann auch wieder angetreten irgendwann. Und dann vor allem auch nach Corona, wo es dann wieder so alles losging und ich dann auch verstanden habe, dass tatsächlich, weil ich Rhönrad auch besser kann als die anderen Sachen, die ich vorher geübt habe, dass es tatsächlich besser funktioniert. Also dass es für mich einfacher war, Rhönrad auch zu promoten oder mein Rhönrad-Show zu promoten, mein Show-Act. Und dann hatte ich größere Auftritte, also auch größere Galas und zum Beispiel auch das war ganz toll, 2023, 2024 war ich dann gebucht als Solo-Act bei Feuerwerk der Turnkunst. Feuerwerk der Turnkunst kennen bestimmt auch viele, die Lea ist da auch schon aufgetreten. Und das ist ja ein super Riesen-Event. Also das war so toll und da auch als Solo-Artistin gebucht zu sein, ist auch sehr besonders auf jeden Fall. Und den Monat, das war ja auch so ein bisschen dann so wie so ein Vorgeschmack von, okay, so ist das, wenn man jetzt wirklich Vollzeitartistik machen würde, wenn man wirklich auf Tournee ist, wenn man ganz viele Shows spielt, wenn man so richtig in diese Welt komplett reinkommt und das wirklich beruflich macht und halt nicht nur einmal alle paar Wochen an einem Wochenende oder so. Also das war so mein erster richtig, sag ich mal, großer Step in diese ganze Zirkuswelt. Ja, und dann ist halt viel zusammengekommen. Dann habe ich so gemerkt, okay, die Shows laufen jetzt wieder an, so nach Covid. Es kommt jetzt wieder alles so in Gang und es gibt diese großen Events und es läuft auch besser und man wird für größere Events gebucht. Und dann ist es, also da ist es dann schon viel mehr so in meinen Kopf gekommen, dass ich dachte, ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, ich könnte das auch Vollzeit machen. Und ich habe aber zu der Zeit halt noch studiert. Und das war für mich aber auch sehr klar, dass ich definitiv zu Ende studiere. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh, ich breche jetzt mein Studium ab, 2 Jahre vor Schluss, so ungefähr. Das habe ich nicht gemacht. Muss man aber auch dazu sagen, bei Medizin ist es echt blöd, weil bevor man nicht fertig ist, hat man gar nichts. Also wenn du 5 Jahre Medizin studierst, dann kannst du damit gar nichts machen. Also du kannst nicht mal als Pflegekrafthelfer arbeiten oder so. Also es gibt wirklich, du kannst gar nichts. Du hast keinen Bachelor, es gibt keine Zwischenstufe oder so. Also es ist entweder bist du fertig, dann bist du Ärztin oder vorher, wenn du aufhörst, nichts. Also man kann sich vielleicht was anrechnen lassen dann für einen anderen Studiengang, für Pharmazie oder so. Aber ja, prinzipiell war ich dann schon so, okay, nee, das mache ich jetzt erst fertig und die ganze Zeit währenddessen mache ich es halt während dem Studium. Und dann gucke ich nach dem Studium. Ja, und so habe ich es dann auch gemacht. Also ich habe dann fertig studiert, habe es während dem Studium immer weiter gemacht, so an Wochenenden oder in den Semesterferien. Oder zum Beispiel während Feuerwerk der Turnkunst habe ich auch dann einen Monat von der Uni, zum Glück konnte ich mir so ein bisschen frei nehmen. Ja, und das hat sehr gut funktioniert und dann danach Vollzeit.
Voll cool. Das heißt, du bist jetzt seit dem Sommer fertige Ärztin oder wie lange? Mhm. Also seit dem Sommer hast du fertig studiert, dann weiß ich, du hast jetzt auch nochmal ein längeres Engagement gespielt in Helsinki, wo du auch mehr dann auch wirklich dann Vollzeit-Artistin warst. Siehst du dich jetzt mehr als Ärztin oder mehr als Zirkusartist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn mein Papa zuhört, Ärztin natürlich. Ich bin Ärztin, also. Ja, klar. Ja, es ist, ich glaube, ich habe sehr viel Passion für beides. Ich sehe auch in irgendeiner Form sehr viel Überschneidung und sehr viel, was mich so an der Medizin begeistert, so begeistert mich auch an der Artistik in gewisser Weise. Ich glaube, man kann so ein bisschen verstehen, dass so Sport und Medizin, dass es auch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand geht. Ich bin mir aber tatsächlich jetzt gerade, kann ich glaube ich auch ehrlich sagen, ich bin da nicht 1000% entschlossen. Ich habe immer noch so diese Wunschvorstellung, dass man es in irgendeiner Form auch kombiniert und dass man auch beides irgendwie hinbekommt, ohne dass man auf eins komplett verzichten muss. Und ich glaube auch, dass es sich so über mein Leben ganz organisch entwickeln wird, was welche Rolle einnimmt. Also jetzt zum Beispiel aktuell bin ich noch total jung. Ich habe jetzt gerade meinen Abschluss erst gemacht. Da denke ich jetzt, gut, ob ich jetzt Vollzeit erstmal Artistik mache, um einfach auch mal so zu herauszufinden, wie gefällt mir das, wie sehr möchte ich das wirklich in Vollzeit machen oder wie lange möchte ich das Vollzeit machen oder das wird mir jetzt in meiner ärztlichen Karriere, das kann ich halt machen für immer, sag ich mal. Artistik kann man auch in irgendeiner Form machen für immer, vielleicht muss man sich irgendwann ein bisschen umorientieren mit seiner Disziplin oder ob man mehr in die Produktion geht oder je nachdem. Aber jetzt zum Beispiel bei Medizin, da weiß ich, theoretisch kann ich das auch noch länger als 67 machen. Also da, wenn man jetzt wirklich möchte, kann man das total lange machen. Und ich glaube jetzt aktuell hat auf jeden Fall Zirkus und auch Social Media in einem gewissen Maß eine größere Rolle. Das wird sich vielleicht in nächster Zeit ändern, vielleicht aber auch nicht. Das lasse ich noch ein bisschen auf mich zukommen. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, das eventuell so ein bisschen abwechselnd voneinander zu machen. Vor allem auch gerade Zirkus ist eine sehr unsicherer Beruf, je nachdem, auch wie etabliert man schon in der Zirkuswelt ist, wie viele Engagements man hat, wie viele Anfragen man hat, dann ist es natürlich auch ein sehr schöner Gedanke, dass ich weiß, wenn meine Zeit ist, die blöd ist, habe ich auch einen Beruf, wo meistens Personalmangel herrscht, wo man gut arbeiten kann. Oder wenn nochmal Pandemie kommt oder so, dann bin ich da versorgt. Aber ja, ich denke, dass sich das relativ organisch innerhalb der nächsten 20 Jahre wahrscheinlich so ein bisschen ändern wird, wie viel Prozent ist Zirkus und wie viel Prozent ist Medizin.
Ja, also voll die gute Kombi auf jeden Fall. Ich meine, es ist super interessant, weil Francis, der ist ja Krankenpfleger und Zirkus. Ja. So ähnlich auch, der hat auch gesagt, ja, Krankenpfleger werden halt immer gebraucht. Das heißt, man hat halt diese Sicherheit. Ja. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Studium und Ärztin, aber es sind ähnliche Felder.
Ist schon sehr ähnlich, ja. Ich würde sagen, es ist sehr ähnlich eigentlich mit dem, was Francis auch sagt. Und vor allem, wenn man jetzt so, jetzt aktuell kann ich jetzt, also irgendwie, ich fühle mich auch ein bisschen Imposter, wenn ich sage, ich bin Ärztin, weil ich habe halt fertig studiert, aber ich sehe mich selbst noch als recht nutzlos, muss ich sagen. Also weil ich habe halt noch nicht so viel, also quasi gar keine Berufserfahrung. Deswegen, ich bin zwar fertig, aber naja. Aber wenn man einmal in den Beruf auch, sag mal, gut reingefunden hat, dann ist man natürlich auch ein bisschen flexibel mit, meistens wird Personal gesucht und dann kann man auch, theoretisch, wenn man möchte, kann man natürlich auch sowas machen wie Zeitarbeit arbeiten oder so ein bisschen flexibel quasi. Oder in, jetzt heutzutage gibt es auch sowas wie Telemedizin, kann man Homeoffice sogar als Arzt arbeiten, wenn man möchte. Ja, ich denke, die Möglichkeiten sind eigentlich groß und vielleicht, oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich wahrscheinlich nicht für immer auch so die, wie sagt man so, ganz klassisch, standardmäßig, ich arbeite meine 80 Stunden die Woche im Krankenhaus, sondern ich glaube, in irgendeiner Form reizt mich das auch so ein bisschen zu rauszufinden, was kann ich mit Medizin auch noch machen? Was kann ich, was gibt es da alles für Möglichkeiten? Was gibt es alles für verschiedene Zweige, die man vielleicht machen kann? Ja, aber das wird sich bestimmt noch finden.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du vorher gesagt, dass deine ersten Engagements das waren mit Handstand, mit Luftartistik und so verschiedene Sachen. Wie bist denn du dahin gekommen? Also ich meine, da ist ja noch mal ein Schritt von, ich performe oder die Leute buchen mich für eine Handstandnummer. Für jetzt jemand, der sowas auch gerne machen wollen würde oder irgendwie diesen ersten Schritt nicht so richtig kennt, was war so dein erster Schritt dahin?
Also ich habe damals tatsächlich im Hochschulsport sehr viel Zirkus gemacht. Also falls ihr euch irgendwie auch für Zirkus interessiert, ganz viele Hochschulsportangebote inkludieren auch sowas wie Akrobatik oder Zirkus. Kann man auch mal gucken, ist ja auch immer sehr günstig und eigentlich sehr coole Leute. Genau, aber ich habe dann im Hochschulsport sehr viel Handstand und Akrobatik gemacht und auch ein bisschen Luftakrobatik und habe da so ein bisschen den Zugang dazu gefunden. Und dann war mir tatsächlich, ich weiß gar nicht so genau, woher ich das damals wusste oder wie ich mich damit so beschäftigt habe, aber ich war auf jeden Fall, war mir relativ klar, okay, wenn ich jetzt auftreten möchte, dann muss ich ja irgendwie an Auftritte rankommen, sage ich mal. Und es ist jetzt natürlich nicht so, wie wenn man von der Zirkusschule kommt und man hat schon Connections oder man kennt schon Leute oder Leute kennen schon einen selber, sondern ich war damals so, dass ich dachte, okay, ich würde jetzt ganz gerne gebucht werden für meine Nummer. Das heißt, ich muss jetzt eine Nummer machen oder ich muss jetzt irgendwie halt eine Performance zusammenstellen mit einer Musik, so dass man das irgendwie ein paar Fotos vielleicht noch ein paar schöne machen und das dann in irgendeiner Form auf einer Webseite zum Beispiel präsentieren oder auf Social Media. Und dann, ja, das waren auch, wie gesagt, keine jetzt super großen Engagements, die ich damals gemacht habe mit Handstand. Aber es hat auf jeden Fall so in der Hinsicht funktioniert, dass ich immerhin so ein bisschen über Social Media, ein bisschen über Webseite, ein bisschen über auch vielleicht Leute, die man kennt, von Leuten, die jemand kennt und so. Manchmal ist es ja dann auch, dass es sich so entwickelt. Ja, aber es hat tatsächlich, war es auf jeden Fall der, gut, es ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, aber in meinem Fall der smartere Move, dann auf Rhönrad umzusteigen. Weil ich muss sagen, ich dachte auch sehr lange, dass Rhönrad nicht so eine gute Disziplin ist, um die wirklich quasi professionell im Zirkus zu machen, weil die halt sehr viel Platz braucht. Mhm. Also für eine Rhönradnummer, das kannst du jetzt nicht gut in einem kleinen Theater spielen, weil die Bühne einfach relativ groß sein muss. Zumindest in einer Linie. Also je nachdem auch, wie viel macht man Spirale, wie viel macht man gerade, aber im Endeffekt zum Beispiel Syrat kann man auf einer deutlich kleineren Bühne performen als Rhönrad. Und dann dachte ich, okay, wenn ich viel auftreten will, dann mache ich zum Beispiel lieber Handstand, weil Handstand kann man überall machen. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall damals so ein bisschen falsch eingeschätzt, dass wenn, klar, Handstand kann man theoretisch überall machen, aber man wird ja nicht überall gebucht, weil die Skills nicht so gut sind. Oder ich meine, mein Handschuh war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so phänomenal, sag ich mal. Und da bin ich auf jeden Fall so über die Jahre komplett von abgekommen. Also ich kann immer noch diese anderen Disziplinen und das finde ich auch gut. Und das macht mich, glaube ich, auch ein bisschen versatiler, so wenn ich jetzt in der Produktion mitarbeite, dass ich sage, ich kann auch andere Sachen und ich kann auch mich mit vielen anderen Geräten anfreunden und bin da offen, auch andere Sachen zu lernen und zu machen. Aber mein Steckenpferd ist das. Also das, was ich wirklich, wo ich so wirklich den größten Mehrwert in die Show bringe, was halt sonst auch kein anderer zeigen kann. Man hat ja auch viel mehr Alleinstellungsmerkmal. Gerade im Zirkus gibt es super wenig Rhönrad, habe ich festgestellt. Also es wird zwar dementsprechend dann auch nicht so häufig gesucht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Jobs gucke, ich habe natürlich Social Media und meine Webseite und so, aber ich schaue ja auch zum Beispiel auf so Artistenportalen oder dass man, es gibt so verschiedene Netzwerke, wo Jobs angeboten werden, so Plattformen, ein bisschen wie LinkedIn, aber mehr für Zirkus. Und es gibt niemals gibt es einen Casting-Call, wo Rhönrad gesucht wird. Also ganz, ganz selten, ganz manchmal, aber es ist total selten, weil es halt auch so wenig Artisten machen, dass es dann von Produzenten gar nicht aktiv gesucht wird. Aber meistens, wenn zum Beispiel irgendwas gesucht wird, was, finde ich, den ähnlichen Vibe hat oder wo ich denke, das würde auch passen, ist es auch oft so, dass wenn ich es dann anbiete und sage, guck mal, das wäre ja auch cool, dass es dann auch oft positiv aufgenommen wird. Also dass dann so auf dem Ding vielleicht auch ist, man sucht gar nicht danach, aber es könnte trotzdem gut passen.
Ja, ich würde auch sagen, also ich habe gerade überlegt, ob ich mal überhaupt mal irgendwann mit einem Rhönrad in der gleichen Show aufgetreten bin. Mhm. Und ich glaube noch nie. Ich habe es mal so ein, zweimal gesehen, aber eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, was man nicht kennt, das kann man sich auch gar nicht vorstellen.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast auf so Jobportalen Sachen gefunden oder suchst. Weißt du die gerade auswendig, wie die heißen? Weil ich habe sowas irgendwie noch nie so richtig gemacht und ich würde einfach die Knowledge mal weitergeben wollen. Weißt du die auswendig, wie die heißen?
Also ist jetzt keine Werbung oder irgendwie sowas. Ja, es gibt tatsächlich auch super verschiedene Sachen. Also was es zum einen gibt, was auch kostenlos ist, aber was auch schrecklich ist, es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, die heißen dann irgendwie sowas wie Circus Jobs Opportunities. oder so. Da werden Jobs reingepostet, da ist aber auch ganz viel Spam und ganz viel, ja, also ist jetzt nicht so super, aber ist halt natürlich kostenlos und vielleicht ist da was Passendes dabei, bin ich auf jeden Fall drin. Und dann gibt es so Internetseiten, ich habe zum Beispiel, früher hieß es Circus Talk, das wurde aber irgendwann umgenannt in StageLink, das ist zum Beispiel so eine ganz große Plattform, da werden auch sehr viele Jobs gepostet, aber zum Beispiel bei StageLink muss man bezahlen, also da gibt es ein jährliches Abo. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, ich persönlich finde, dass ganz viele von den StageLink-Jobs auch in den Facebook-Gruppen gepostet werden, also wenn man den Spam ertragen kann, dann finde ich den Additional Benefit von StageLink nicht so groß dafür, dass es gar nicht günstig ist. Aber es werden schon auch hochkarätige Jobs dort gepostet. Also das muss man sagen. Jetzt zum Beispiel mein letztes Engagement in Helsinki habe ich mich auch über StageLink bekommen.
Okay, weil es wäre nicht meine Frage, wie viele Jobs hast du über StageLink schon gekriegt?
Nur das in Helsinki.
Und du zahlst? Du hast die Paid-Version? Also du zahlst irgendwie so 20 Euro im Monat oder so?
Ich habe die Paid-Version für ein Jahr, die habe ich mir geholt, weil quasi, wenn man jetzt auf diesem Jobportal ist, man kann immer sehen, welche Jobs so ausgeschrieben sind, aber du kannst dann die Details oder den Kontakt nicht sehen, wenn du nicht die Bezahlversion hast oder so in die Richtung, so ein bisschen gedeckelt. Und ich wollte dann mal einfach einmal ausprobieren, wie ist das, wenn man diese Paid-Version hat. Deswegen habe ich mir das einmal geholt für ein Jahr, aber ich würde das jetzt nicht verlängern. Mhm. Ja, also ich würde... Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in so einem Podcast sagen darf, aber ich würde jetzt nach dem Jahr, wo ich das nicht mehr habe, trotzdem noch auf StageLink gucken und dann aber einfach schauen, wer den Job ausgeschrieben hat. Und dann würde ich den Job suchen und würde entweder quasi auf der Entertainment-Seite von dem Anbieter von dem Job nochmal gucken oder würde dann in den Facebook-Gruppen gucken oder so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Jobausschreibung noch irgendwo anders findet, was nicht StageLink ist, ist relativ hoch. Ja. Genau, also da würde ich mir, glaube ich, das Geld nächstes Jahr sparen, aber das weiß man halt dann erst nachher, ist man hinterher schlauer. Genau, aber da findet man auf jeden Fall, da geht es aber sehr viel um so Festengagements. Also wenn man jetzt eher so nach Galashows zum Beispiel sucht, da würde ich jetzt, dafür ist StageLink, finde ich jetzt nicht geeignet, sondern das ist wirklich so sehr Zirkus-Zirkus-Portal, da geht es um so längerfristige Shows und Produktionen und Kreationen und Zirkusfestivals und so in die Richtung. Es gibt bestimmt auch noch andere Plattformen, die so ähnlich sind. Bin ich jetzt vielleicht auch nicht so drin. Und zum Beispiel für so, wenn man sagt, man möchte seine Show anbieten für so Privatevents oder für Galas oder für so Corporate Events, dann finde ich auch, dass es ein paar Vermittlungsportale gibt, die zum Beispiel bei mir ganz gut funktionieren. Um jetzt so Beispiele zu nennen, ich bin zum Beispiel gelistet bei Eventportal und bei Event Peppers und bei Book a Street Artist. Oder so, es sind jetzt so drei, die mir spontan einfallen. Genau, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Portal. Es gibt manche Portale, da muss man bezahlen als Künstler, um dort gelistet zu sein. Also die haben dann, es geht im Endeffekt darum, dass wenn jemand googelt, die Leute googeln ja nicht Carina Peiska, sondern die googeln ja Zirkusartist für Hochzeit in Hamburg oder so. Die googeln ja irgendwas, was ihr Event betrifft und dann allein schon mit der so Google-Präferierungsliste und so, ist man, die eigene Website wird da niemals der oberste Punkt sein, sondern der oberste Punkt sind immer diese großen Vermittlungsportale, wo man eben dann ganz viele Artisten theoretisch buchen kann. Und um als Artist auf diesen Seiten zu sein, gibt es halt entweder das Modell, dass man selber dafür bezahlt. Es gibt auch Seiten, da bezahlt man nichts und einfach nur, wenn man gebucht wird, dann bekommt diese Vermittlungsseite zum Beispiel eine Provision. Oder es gibt auch Seiten, da muss, glaube ich, sogar der Kunde bezahlen. Ja, ich glaube, es gibt im Endeffekt alles drei. Und was für einen funktioniert, muss man vielleicht ausprobieren. Also ja, ich habe auch schon auf verschiedenen Portalen mich einfach mal gelistet. Auch teilweise dann zum Beispiel einfach mal so eine Paid-Version gemacht und dann halt so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Revue gezogen. Okay, wie viele Jobs habe ich jetzt über die bekommen? Wie viele Einnahmen hatte ich? Wie viel hat mich das gekostet, da gelistet zu sein? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Und dann neu evaluiert.
Ja, voll spannend. Also ich war öfter mal angefragt von Portalen, aber ich glaube, es war halt nicht so eine Art von Portal, sondern wirklich mehr so Agenturen, die halt ihre Artisten alle listen wollen. Und die wollten am Anfang immer so viele Informationen haben, inklusive halt den Preis. Und dann fand ich das total doof, dass man den Preis einmal so sagen muss, weil mein Preis, er hängt halt ab, wer mich bucht. Mhm. Man kann nicht pauschal sagen, für die Hochzeit ist jetzt der Preis XY, sondern es ist halt immer anders.
Aber ich habe meinen Preis auch nicht gelistet tatsächlich. Oder beziehungsweise bei vielen Portalen listet man so eine Preisrange oder so, dass man dann sagt, ich bewege mich in dem und dem Bereich. Und dann gibt es aber schon eigentlich für jedes Event ein einzelnes Angebot. Ja.
Voll cool. Das heißt, du würdest sagen, auch ich meine, du machst auch Social Media. Dich kennen vielleicht auch einige Leute von Social Media. Wenn du jetzt so sagen könntest, prozentual, wie viele Jobs kommen auf dich zu? Wie viele Jobs kommen auf dich zu über Portale? Und wie viele findest du irgendwie?
Oh, das ist auch interessant. Also ich glaube, so von den Gala-Jobs kriege ich tatsächlich die meisten über die Portale. Also das, doch genau, ja doch. Also über die Portale bekomme ich die meisten Gala-Jobs. Und das sind ja auch jetzt für Leute, die auch im Zirkus tätig sind, das sind eigentlich die, finde ich, die besten Jobs. Also so, das sind von Geld her sind das die besten Jobs. Und man hat natürlich, ich persönlich finde es auch super cool. Also es ist halt meistens irgendwie ein sehr cooles Event von entweder irgendeiner Firma oder von irgendeiner Privatperson oder so, wo es irgendwie interessante Leute gibt. Irgendwas, man kann in irgendeine Welt reinschnuppern, wo man vielleicht sonst gar nicht ein Teil davon wäre, weil man halt selber kein Unternehmen für eine Automarke hat. Also ich finde es immer sehr, sehr coole Experience irgendwie. Genau, aber das kommt am meisten über Portale für so große internationale Sachen, auch oft über Instagram DM. Also gerade für so Produktionen für international werde ich relativ oft über Instagram DM angeschrieben, ob ich interessiert bin. Aber ich selber gucke auch. Also gerade für so mehr so längerfristige Engagements schaue ich auch, dass ich so ein paar Initiativbewerbungen quasi rausschicke, dass ich gucke, wo würde ich denn gerne arbeiten, in welchem Theater, in welchem Zirkus, dass ich dann einfach initiativ quasi eine Mail oder eine DM schreibe, sage, ich finde die Show cool und ich glaube, mein Eck könnte gut reinpassen, so in die Richtung. Und zum Beispiel jetzt das Engagement, was ich in Helsinki gemacht habe, dort habe ich mich auch, da gab es einen offenen Casting-Call, der war auch gepostet bei StageLink, wo im Endeffekt beschrieben war, die Show ist dann und dann, die Kreationszeit ist dann und dann und wenn man sich bewerben möchte, dann musste man auch so einen Fragebogen im Endeffekt ausfüllen und dann, wenn man interessant für die war, dann sind die auf einen zugekommen. Genau, also da habe ich mich auch aktiv beworben. Also ich würde sagen, beides ist wichtig. Und was kommt, ja.
Hast du schon mal überlegt oder hättest du Lust, mal ein Zirkusfestival zu machen oder hast du dich da schon mal beworben?
Ich habe mich tatsächlich schon mal beworben für Zirkusfestival. Ich finde es auch spannend. Ich sag, also das ist total interessant, weil ich komme ja selber nicht aus der Zirkuswelt und ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, Zirkusfestivals sind sehr viel Vetternwirtschaft. Mhm. Also sehr viele Artisten treten da auf, weil sie super viele Connections haben oder man muss auch erstmal jemanden kennen, um dort aufzutreten. Man kann natürlich auch extrem gut sein. Also ich möchte nicht sagen, dass man nicht auch nur durch Skill dort genommen werden kann, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher, auf einem Zirkusfestival aufzutreten, was so sehr prestigevoll ist, wenn man auf einer Zirkusschule vorher war. Ja. Genau, deswegen, ich habe mich schon mal beworben und rein durch Bewerbung bin ich auf jeden Fall nicht genommen worden. Ich hatte dann so ein, zwei Agenten, die mich tatsächlich angeschrieben haben, ob ich interessiert bin, bei Zirkusfestivals aufzutreten. Also da kommt jetzt wieder so der Punkt Kontakt dazu, wo mein Auftritt sich nicht geändert hat, aber einfach, dass ein Agent mich bei dem Zirkusfestival vorgestellt hat. Und dann hatte ich auch 3 Zirkusfestivals, die ich hätte machen können. Es hat sich aber einfach nicht ergeben. Also es war so, dass es entweder irgendwo stattgefunden hat zu einer Zeit, wo ich dann keine Zeit hatte oder dass es sich irgendwie, dass es vielleicht auch ein Land war, wo ich nicht auftreten wollte. Oder also es war dann einfach aus verschiedensten Gründen, dass es nicht funktioniert hat, aber tendenziell hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust, bei dem Zirkusfestival aufzutreten. Das ist auch eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich glaube, gerade als Zirkus-Outsider, ich bin Zirkus-Outsider, also inzwischen bin ich vielleicht mehr ein Insider, aber es ist schon eine komplett andere Welt, glaube ich, wenn man so nicht aus der Zirkuswelt kommt, sondern irgendwie da halt auch erstmal so seinen Footing finden muss und erstmal da so reinkommen muss. Ja, aber deswegen, ich glaube, es kann auch sehr, sehr cool sein, wenn man es dann schafft auf dem Zirkusfestival, dort halt die ganzen Kontakte auch zu knüpfen und ein bisschen mehr Teil von dieser Zirkuswelt zu sein. Weil zum Beispiel, ich würde zum Beispiel sagen, Galas zu performen oder so Firmen-Events oder Hochzeiten, natürlich ist es auch Zirkus, aber das ist ein ganz anderer Zirkus als so Varieté und auch nochmal was ganz anderes als ein Zirkus, der tourt oder der in einem Zelt ist oder so. Das sind so ganz verschiedene Abstufungen, würde ich mal sagen. Ja, deswegen, es würde mich schon sehr interessieren. Aber mal gucken, vielleicht, also eventuell passiert es dieses Jahr noch, vielleicht auch nicht. Es ist noch offen.
Oho, der Spoiler, der Teaser. Interessant, davon weiß ich auch persönlich noch gar nichts. Aber ich würde, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es ist schon, also die Zirkuswelt ist schon so eine, das ist halt eine sehr kleine Welt und es gibt Leute, die kommen aus den Schulen, es gibt Leute, die kommen aus den Familien und am Ende muss man beides, man muss gut sein, man muss Kontakte haben. Aber ich glaube, das ist halt im Leben immer so. Also ja. Es ist irgendwie in jeder Branche einfach einfacher, wenn jemand für dich halt ein gutes Wort einlegt und sagt, hey, guck dir mal an. Weil es halt auch so ist, also wenn ich, stell mir mal vor, du hast jetzt dein Casting für dein Zirkusfestival, da hast du irgendwie 500 Videos anzuschauen, dann guckst du die nicht gleich an, wie wenn jemand sagt, hey, guck dir das mal nochmal genau mit so einem besonderen Auge an. Deswegen glaube ich auch, ja, bei den Festivals, wo man ein Video einschicken kann, aber sonst nichts. Es kann immer funktionieren und ich kenne auch genug Leute, die es irgendwie geschafft haben. Aber klar, es hilft, wenn man halt Leute kennt, die dann jemanden kennen und man jemanden gesehen hat oder wo man in der gleichen Show war. Oder das macht dann einfach Sachen leichter. Also ich kann mir gut vorstellen, einfach zu sagen, du warst beim Feuerwerk der Turnkunst, das ist schon mal so, okay, da sind auch andere richtig gute und große Artisten. Das macht schon mal, das gibt dir schon mal so ein Standing, was einfach was anderes ist, als wenn man dich gar nicht kennt. Die Produktion in Helsinki, glaube ich, könnte auch so ein bisschen Türen öffnen, weil es halt ein längeres Engagement war und es davon auch nicht so viele gibt. Aber ich bin sehr gespannt zu sehen, was alles noch so in der Zukunft kommt, was wir alles noch Schönes machen, wo ich dich überhaupt noch sehen werde. Und ja, jetzt ist wahrscheinlich so der Abschluss. So, wir sind jetzt hier, es ist schon sehr, sehr, sehr spät. Ich nehme den Podcast immer sehr spät auf und jetzt habe ich hier ein bisschen Carina verdonnert, das mit mir zusammen zu machen, weil wir jetzt zusammen hier in der Wohnung sind. Morgen müssen wir früh aufstehen und wieder trainieren. Aber wie guckst denn du jetzt noch so mit so einem abschließenden Satz so auf dieses Jahr, so Wettkampf, Arbeit, Zirkusshow? Ist da so ein bisschen was geplant? Hast du irgendwelche Highlights, irgendwelche Fokusse, die du da gerade setzt? Oder wie hast du dir das so ungefähr eingeteilt?
Also ich glaube, dieses Jahr ist tatsächlich seit langem mal wieder ein Jahr, wo es bei mir relativ viel Unsicherheit auch gibt oder sehr viele Optionen und sehr viele Wege, die man irgendwie nehmen könnte. Das war die letzten Jahre noch deutlich klarer, vor allem dadurch, dass halt immer dieser klare Weg bestand, okay, ich mache erstmal mein Studium fertig und dann mache ich das und das und dann gucke ich mal. Und jetzt ist so dieser Moment, jetzt gucke ich gerade mal. Und das ist auch irgendwie auf eine Art total schön, aber auch irgendwie schwierig. Wenn man Entscheidungen treffen muss, ist es immer schwierig. Jetzt aktuell fokussiere ich mich tatsächlich auf die Weltmeisterschaften. Also ganz viele von euch haben das ja bestimmt mitbekommen, dass die Lea dieses Jahr bei den Zürich-Weltmeisterschaften mitmacht. Ich hoffe, wenn es jemand noch nicht mitbekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Und beim Rhönrad haben wir ja auch die Weltmeisterschaft zur gleichen Zeit. Und ich versuche, mich da zu qualifizieren. Es klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich versuche, weil na klar, habe ich das schon oft gewonnen in der Vergangenheit, aber man muss sagen, es wird natürlich auch, also wirklich, das wird jedes Jahr schwieriger. Und dadurch, dass ich die letzten Jahre auch so viel Fokus hatte auf mein Studium, aber auch auf die Artistik und auf mein Privatleben, ich habe ganz anderes Training gemacht als das Wettkampftraining, was ich noch vor 5 oder vor 10 Jahren gemacht habe. Also das kann man eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Und dementsprechend ist auch mein Level jetzt nicht immer in dem Maße jedes Jahr besser geworden, wie das vielleicht noch hätte besser werden müssen, damit dass sich der Sport ja auch jedes Jahr weiterentwickelt. Ja. Und da muss man auch, also da muss ich auch ehrlich zu mir sein, dass ich dann die Erwartungen an mich selber auch nicht so hochstecken darf in irgendeiner Form. Genau, aber trotzdem, irgendwie hat es mich dieses Jahr nochmal gepackt. Ich weiß auch nicht so genau was. Lea meinte ja auch eben, ich wollte eigentlich gar nicht mehr starten dieses Jahr. Irgendwie hat es mich doch nochmal gepackt. Ich war so, ach, doch, jetzt mache ich es doch. Und jetzt gerade fokussiere ich mich da auch drauf. Also das ist jetzt gerade auch so mein Hauptevent bis eben nach den Weltmeisterschaften. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Vorher sind noch 2 Qualifikationen. Deswegen, ich hoffe, dass ich die schaffe. Und dann seht ihr mich hoffentlich bei der WM. Genau. Und so, das ist so das erste Wichtige, was ansteht. Und danach ist es noch ein bisschen offen. Ich bin dann noch kann ich tatsächlich noch nicht so viel dazu sagen, weil die Sachen noch ein bisschen unklar sind. Vielleicht fange ich an zu arbeiten, meine erste Stelle im Krankenhaus. Vielleicht mache ich aber auch noch ein großes Zirkusengagement. Es ist noch ein bisschen offen, kann ich noch nicht so genau sagen.
Das ist doch voll schön. Ich meine, wenn man so ein Leben führt, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was irgendwie nächste Woche bringt oder nächsten Monat, das ist ja auch immer sehr schön und auch sehr Zirkus. Also muss man auch dazu sagen, es ist sehr Zirkus. Also eigentlich bist du schon eine geborene, echte Zirkusartistin. Ja, Carina, war sehr schön, dich hier zu haben im Zirkus Hotline Podcast. Du bist ein Naturtalent im Interview. Also wenn dich jetzt daraufhin andere Leute in ihrem Podcast einladen, dann würde mich das nicht wundern. Und ja, also bestimmt sieht man dich mal wieder in dem einen oder anderen Video. Und sonst dann hoffentlich bei den Weltmeisterschaften.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich so ganz spontan hier um 2 Uhr nachts noch Podcast-Gast sein durfte. Liebe Grüße.
Bis dann. Wunderbar. Und ich glaube, damit werden wir auch die heutige Folge beenden. Dann hören wir uns wieder nächste Woche beim Zirkus Hotline Podcast.